Der für heute angegebene Predigttext steht im Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not: Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Das ist ein Bericht, denke ich mal, den kennen wir alle. Das ist so eine kleine Episode aus dem täglichen Leben. So Ähnliches geschieht in unseren Häusern und Gemeinden immer und immer wieder. Der Dienst des Herrn Jesus auf der Erde neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Er zieht in Richtung Jerusalem seinem irdischen Tod entgegen. Und er weiß das. Wir haben es im Wochenspruch gehört heute. Er nutzt die verbliebene Zeit intensiv, um noch so viel wie möglich an Belehrung und Ermahnung weiterzugeben. Jedes seiner Worte ist wichtig, jede Begegnung von Bedeutung. Unsere Begebenheit, die wir heute betrachten wollen, ist eingebettet zwischen das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und dem Vaterunser. Das sind so zwei Glaubenssäulen, richtig, und dazwischen ist so ein kleines, scheinbar kleines Ereignis. Jesus ist auf dem Weg mit seinen Jüngern und kommt in das Dorf Bethanien. Dieses Dorf liegt circa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt am Ölberg. Übersetzt bedeutet es Haus des Elends. Die Namen hatten Bedeutung damals. Das war nicht einfach ausgedacht. Es ist eine steinige Gegend, die Leute waren nicht sehr reich. Hier leben 3 Geschwister zusammen in einem Haus: Maria, Martha und Lazarus. Lazarus wird in unserem Bibeltext hier bei Lukas nicht erwähnt, aber wenn man das Johannesevangelium liest im Kapitel 11, dann findet man das. 3 Geschwister in einem Haus. Das ist an sich schon spannungsgeladen. Ich weiß, wovon ich spreche, wir waren 5. Es werden keine Ehepartner oder Eltern erwähnt. Vermutlich sind die 3 Waisen, noch jung an Jahren, weil sie noch zusammenwohnen, und sie leben so in einer geschwisterlichen Solidargemeinschaft. So, und nun kommt Jesus in ihr Dorf, sogar in ihr Haus. Die Straßen und Märkte waren voll von Geschichten über ihn. Die armen Leute damals mussten ja ohne Fernseher und Radio leben. Sie hatten kein Internet, kein Smartphone. Sie mussten miteinander sprechen, um Informationen zu erhalten. Man traf sich bei der Arbeit, beim Wasserholen am Brunnen. Man saß abends mit dem Nachbarn vor dem Haus. Was für Geschichten machten da die Runde? Jeder hatte etwas gehört oder selbst erlebt oder kannte zumindest jemanden, der etwas wusste. Er soll der Sohn Gottes sein, selbst Gott. Er tut Dinge, die kein Mensch tun kann. Wenn wir bei Lukas ein bisschen zurückblättern, da begegnen uns Berichte von unglaublichen Wundern. Jesus gebietet dem Sturm. Er heilt diesen Besessenen, der da bei diesen Gräbern rumläuft. Eine blutflüssige Frau wird gesund. Die 12-jährige Tochter des Synagogenvorstehers Jairus wird gesund, lebendig, sie war tot. Es fallen uns bestimmt noch viele andere Wunder ein. Bei Lukas steht dieses. Die anderen Evangelien verkünden uns noch viel mehr. Aber wir können uns vorstellen, wie sich diese Berichte damals verbreitet haben. Es war unglaublich. Dieser Jesus, er war so völlig anders als die Priester und Pharisäer. Keine religiösen Zeremonien, keine geheuchelte Frömmigkeit. Er kommt tatsächlich zu den Menschen, in ihr Leben, in ihre Nöte, in ihre Ängste und Leiden hinein. Er zeigt den Menschen die Liebe Gottes und er hatte und hat tatsächlich Macht zu helfen. So, und dieser Jesus mit einem, ich weiß nicht genau wie großen Gefolge, also mindestens 12, kommt jetzt tatsächlich und leibhaftig zu Besuch in das Haus der Geschwister. Ich könnte mir vorstellen, Martha ist die älteste der drei und sie fühlt sich verantwortlich. Sie hat den Hut auf. Ist auch gut so, einer muss ja sagen, wie es lang geht. Als Martha mitkriegt, was da für ein Gast und mit wie vielen Leuten kommt, da explodiert sie förmlich vor Aktivität. Ich kann mir das richtig vorstellen. Also mit Feierlichkeiten kennen wir uns ja hier auch ein bisschen aus. Wir haben oft geübt, alle helfen fleißig und dann klappt das auch. Jeder weiß so ungefähr, was er zu tun hat und zur Not, der Lidl ist nebenan und die Gemeindekasse ist zum Glück auch ganz gut gefüllt. So war das damals nicht. Kein fließend Wasser, kein Strom, keine Fertiggerichte. Wollte man Brot essen, musste man welches backen. Sollte es Fleisch geben, musste ein Tier geschlachtet werden. Ich denke, wir können uns ungefähr vorstellen, was die Bewirtung einer größeren Gruppe, die man besonders wertgeschätzt hat, was das für Aufwand bedeutet hat. So wie ich den Text verstehe, hat Maria sich nicht von vornherein aus Faulheit vor der Arbeit gedrückt, sondern als das Essen bereits im Gang war, beziehungsweise sich dem Ende neigte und Jesus zu den Anwesenden sprach, zog Maria es vor, in einer demütigen Haltung den Worten des Herrn Jesus zuzuhören. Ihre Schwester Martha hat dafür überhaupt kein Verständnis. Sie möchte, dass alles perfekt ist. Sie sieht genau, wenn ein Becher zur Neige geht, wenn etwas verschüttet wird oder heruntergefallen ist. Es müsste auch neues Wasser geholt werden. Und hoffentlich reicht das Feuerholz. Ich könnte ja zum Nachbarn gehen, aber wie soll ich das alles gleichzeitig machen? Und Maria, meine Schwester, sitzt da ganz hingebungsvoll, lauscht ergriffen den Worten des Herrn und ignoriert meine verzweifelten Blicke. Sie erregt sich dermaßen über diese Situation, dass sie den Eklat begeht und sogar das Tischgespräch des Herrn und der anderen Gäste stört. Sie möchte sich der Autorität des Herrn bedienen, um ihre Schwester zu disziplinieren. Ich könnte mir vorstellen, dass ihre innere Erregtheit so weit ging, dass sie gar nicht mehr in der Lage war, dem Reden des Herrn zuzuhören, geschweige denn es aufzunehmen und im Herzen zu bewegen. Ihr Herz war erfüllt mit Geschäftigkeit und Groll auf ihre Schwester. Und das Ganze im Dienst am Herrn und an den Jüngern. Können wir uns ähnliche Situationen in unseren Gemeinden vorstellen? Ich sag mal ja. Und wir arbeiten doch für den Herrn und es soll doch alles perfekt sein. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Merksatz. Der ist nicht von mir, den habe ich auch gelesen. Das Gute kann manchmal zum Feind des Besten werden. Bitte lasst diesen Satz einen kleinen Moment auf euch wirken. Das Gute kann zum Feind des Besten werden. Wir müssen es lernen, die Dinge ihrer Wichtigkeit entsprechend einzuordnen. Und zwar aus dem Blickwinkel Gottes. Schauen wir mal, wie der Herr Jesus auf die Beschwerde von Martha reagiert. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ich sehe förmlich einen milden, sanften Blick des Herrn auf die Martha. Die doppelte Nennung ihres Namens will liebevoll in die Tiefe ihrer Seele vordringen. Er tadelt sie nicht direkt, aber er sagt ihr durch die Blume, dass die aufgebrachte Situation, in der sie sich befindet, eine selbstgemachte ist. Wir wissen, dass der Herr aus Wasser Wein machen kann, dass er mit 5 Broten und 3 Fischen tausende Menschen sättigt. Ja, wir sollen dem Herrn Jesus mit Eifer und nach Kräften dienen. Aber wirklich nötig hat er unseren Dienst nicht. Aber wir haben etwas nötig. Nämlich Gottes Wort hören, es tief in uns aufnehmen, es im Herzen bewegen und uns davon leiten lassen. Die Maria war so begierig, dem Herrn zuzuhören, dass sie alles andere dem unterordnete. Ihre Herzenshaltung wird uns noch an einer anderen Stelle gezeigt. Also diese Geschwister tauchen mehrmals auf im Neuen Testament. Im Johannes 12 lese ich uns mal die Verse 1 bis 8. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm wieder mal. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Ischariot, der ihn hernach verriet: Warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Da sprach Jesus: Lass sie in Frieden, es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr allzeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allzeit. Ich habe heute Morgen mal gegoogelt, was dieses Nadenöl eigentlich ist. Das ist Zeugs, das kommt aus Indien, wird aus einer speziellen Pflanze hergestellt und das wird tröpfchenweise verkauft. 300, also es wird für Parfüm und für medizinische Zwecke wurde das eingesetzt. Das hier verwendete Öl entspricht ungefähr dem Jahreseinkommen eines normalen Arbeiters. Wenn wir das in die heutige Zeit übertragen würden, also hier im Osten, sage ich mal so 15.000 bis 20.000 Euro, gießt sie Jesus auf die Füße und trocknet es mit ihrem Haar ab. Das macht man nicht einfach so. Das kam aus tiefstem Herzen. Es mag auch Dankbarkeit über die Auferweckung ihres Bruders dabei gewesen sein, aber der Glaube an den Herrn war auch schon vor diesem Wunder da. In Johannes 11, Vers 32 sagt sie: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie wusste, dass Jesus in der Lage war, Tote aufzuerwecken. Man kann also sagen, die Maria erkennt die richtige Reihenfolge der Wertigkeit des Dienens. Praktischer Dienst, der einem gläubigen und zugerüsteten Herzen entspringt, ist eine gute Sache und bezeugt auch den Glauben. Der Herr sagt der Martha, dass etwas nötig ist und ihre Schwester die richtige Wahl getroffen hat. Ja, was tut sie denn eigentlich? Sie sitzt zu Jesu Füßen und hört die Worte Gottes an die Menschen. Ich las jetzt die Tage zu Hause in unserem Andachtsbuch einen Vers. In Hesekiel 1, Vers 3. Da geschah das Wort des Herrn zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester im Lande der Chaldäer am Fluss Kebar. Da kam die Hand des Herrn über ihn. In der Auslegung ging es dann darum, was Worte eigentlich sind. Also wir Menschen, wir reden ja viel. Wir formen mit Zunge, Lippen und Stimmbändern Töne. Hört ihr gerade? Diese Töne reihen sich zu Silben, zu Worten, zu Sätzen, die einen Sinn vermitteln. Sollten sie jedenfalls. Wenn Gott spricht, dann geht es über Töne hinaus. Bei Hesekiel heißt es, das Wort geschah zu ihm. Seine Hand kam über ihn. Spürt ihr das? Das ist mehr, das ist größer, stärker. Wenn Gott spricht, geschieht etwas. Wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, gleich ganz zu Beginn, dann erfahren wir, dass Gott spricht. Auf den ersten Seiten der Bibel, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, wird 14 Mal mitgeteilt, dass Gott sprach. Und zwar sowohl in der direkten Form, wo es heißt, und Gott sprach, wie auch in der indirekten Form, wo geschrieben steht, Gott nannte. Wenn wir diese Aussagen genauer untersuchen, wird uns aufgehen, dass es mit dem Reden Gottes etwas Besonderes auf sich hat. Wir merken das sofort, wenn wir einen solchen Text einmal im Zusammenhang lesen. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Das Gleiche wird von allen anderen Taten Gottes berichtet. Sonne, Mond und Sterne, Bäume, Blumen und das Licht werden dadurch in Existenz gesetzt, dass Gott spricht. Gott ruft im wahrsten Sinne des Wortes alles durch sein Wort in die Existenz. Sein Schaffen bedarf nicht unbedingt einer Handlung seiner Hände, sondern sein Wort genügt. Sein Wort ist kreativ. Gott schafft etwas, indem er es in die Existenz ruft. Das ist eine gewaltige Aussage. Dass das so ist, wird auch im Neuen Testament im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 3 beschrieben. Hier heißt es, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Also die Möglichkeit, den Schöpfungsbericht als Poesie abzutun, ist auch nach dem Neuen Testament nicht gegeben. Im Johannesevangelium Kapitel 1 heißt es ausdrücklich, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe Wort gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Die Menschen haben immer Schwierigkeiten, Gottes Wort so hoch einzuschätzen. Man sagt herablassend, es sind doch nur Worte. Und soweit das unsere Worte betrifft, stimmt das ja auch weitestgehend. Goethe lässt in seinem Faust den Titelhelden sagen, ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen. Ich muss es anders übersetzen. Im Anfang war die Tat. Merkt ihr diesen Versuch, es abzubiegen? Die Bibel sagt es anders. Im Anfang war das Wort, Gottes Wort. Und was bei Hesekiel, wo dieser Vers herkam, noch auffällt, ist, die ersten vier Kapitel redet erstmal Gott. Bevor Hesekiel ein kleines erstes Ach Herr hervorbringt. Ich denke, wir Menschen hätten ganz viele Probleme weniger, wenn wir diesen Grundsatz beherzigen würden. Unsere Welt ist voll von Worten. Schmutzige, gemeine, verleumderische, streitschaffende und so weiter. Der Prozentsatz der vor Gott wohlgefälligen Worte wird wohl recht klein sein. Im Jakobusbrief 1, Vers 19 steht, ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Unsere Maria sitzt nun zu Füßen Jesu und hört ihm zu. Ganz friedlich. Der Herr sagt dazu, dass sie das gute Teil erwählt hat und das soll nicht von ihr genommen werden. Wenn Menschen, vielleicht sogar Christen, Gottes Wort in Frage stellen und ihm nicht mehr gehorchen wollen, was kann daraus Gutes entstehen? Dass doch auch wir in demütiger Haltung auf Gottes Wort hören wollten, dass wir ihm, ähnlich wie Maria, unser Kostbarstes bringen würden, unsere Zeit, unsere Ehrfurcht, unseren Gehorsam, unsere Liebe, und ja, auch materielle Gaben. Dann wählen auch wir das gute Teil, das niemand mehr von uns nehmen kann. Möge der Herr sein Wort an euch segnen. Amen.